Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Die Kita oder der Kindergarten, das ist der erste Ort im Leben eines Kindes, an dem es ohne Schutz der Eltern über einen längeren Zeitraum alleine bleibt. Ganz bestimmt eine prägende Erfahrung für ein Kleinkind. Manche Eltern tun sich schwer damit, nicht wirklich zu wissen, was mit ihrem Kind den ganzen Tag lang dort passiert. Und diese Sorge ist nicht unbegründet, denn nicht jede Kita ist ein sicherer Ort. Die Kontrolle der Einrichtungen ist nicht immer optimal. Marius Elfering hat einen Fall exemplarisch für die Reportage aufgearbeitet.
Es gibt Neuigkeiten. Der Richter hat gerade angerufen. Sie hat gestanden. Also ich weiß natürlich, dass das garantiert auch eine Taktik ist. Ich glaube, das ist wegen der neuen Beweise von gestern so passiert, damit die anderen Fälle nicht noch weiter verfolgt werden. Er sagt nur, er würde den anderen Kindern gerne ersparen, dass die dann alle vor Gericht geladen werden. Und er meinte, er möchte eigentlich den Kindern das psychisch nicht antun. Und naja, sie hat gestanden.
Ein halbes Jahr bevor Stefanie Gruß diese Sprachnachricht schickt, sitzt sie im Garten ihrer Eltern auf einer Bank an einem Tisch.
Hallo?
Ja, schon gut.
Okay. Alles klar, danke, Papa.
Auf ein Vordach tropft leise der Regen. Vor der Frau mit ihren blonden Haaren und den wachen Augen liegt ein dicker Ordner mit allen Dokumenten, die sich in den letzten Monaten angesammelt haben. Dokumente, die eine Kita-Leiterin vor Gericht gebracht haben. Die Geschichte beginnt 2019 in der Stadt Hagen. Stefanie Gruß und ihr Mann sind auf der Suche nach einem Kita-Platz für ihren Sohn Henry. So soll er in dieser Reportage heißen. Sie entscheiden sich für die kleine Kita Waldwichtel, die von einer Elterninitiative getragen wird. Zwei Erzieherinnen arbeiten dort. Rund 20 Kinder besuchen die Gruppe.
Mein Mann und ich sind dort angekommen und da war nur die zweite Erzieherin da und entschuldigte sich bei uns und sagte, dass die Leiterin irgendwie einen dringenden Termin hätte und den ich wahrnehmen könnte, aber wir könnten ja schon mal gucken. Was mir da aufgefallen war, ist, dass sie halt alleine mit den Kindern war. Und mir war halt bewusst, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, dass eine Fachkraft mit so vielen Kindern alleine ist.
Vielleicht eine Ausnahme, denkt Stefanie Gruß damals. Sie freut sich über die grüne Umgebung, den Wald nahe der Kita und darüber, dass ihr Sohn schließlich aufgenommen wird. Henry wird eingewöhnt. Anfangs ist ein Elternteil noch stundenweise dabei. Stefanie Gruß wundert sich bei einem Ausflug in den Wald über das Verhalten der Leiterin der Kita.
Wir sind auf dem Rückweg gewesen und ein Kind ist hingefallen. Und bevor das Kind überhaupt irgendwas gesagt hat, hat die Leiterin halt den Zeigefinger vor die Lippen genommen und hat gesagt, pst, 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 nicht weinen, nicht weinen, das machen wir hier nicht, das machen wir hier nicht.
Warum sollen Kinder nicht weinen? Stefanie Gruß will darüber reden, aber Barbara, so der Vorname der Leiterin, ist mit anderem beschäftigt und tut die Sache ab. Nach einer Woche, die Henry allein in der Kita bleibt, will er nicht mehr hin. Er ist zu diesem Zeitpunkt fast 2 Jahre alt und wehrt sich auf seine Weise. Er weint und sträubt sich. Im Alltag zeigt er Auffälligkeiten.
Zum Beispiel hat er mit meiner Oma gespielt und meine Oma hat dann im Spiel geweint. Und plötzlich hielt er den Finger vor die Lippen und sagte, pst, nicht weinen, nicht weinen. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, warum machst du das denn? Ich so, aber wenn jemand weint, dann nehmen wir den noch in den Arm und trösten den. Und dann sagt er, nein, nicht weinen, weinen ist nicht erlaubt.
In einem Mehrparteienhaus, einige Kilometer von Stefanie Gruß entfernt, sitzt ein Mann auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer und ist in unterschiedliche Briefe vertieft. Ein psychologisches Gutachten, ein Entwicklungsbericht der neuen Kita seines Sohnes. Um Marcel Nürnberger herum liegen halbvolle Luftballons auf dem Boden. Überbleibsel vom Kindergeburtstag. Auch sein Sohn, er soll hier Max heißen, war in der Kita Waldwichtel. Lange habe er nichts Böses geahnt, meint Marcel Nürnberger. Er habe sich gut mit Barbara verstanden. Hin und wieder sei sie an seinem Balkon vorbeigelaufen, sie hätten dann geredet. Doch als sie bei solch einer Gelegenheit einmal auf einen Tee in seine Wohnung gekommen sei, habe er zum ersten Mal gemerkt, dass mit Max etwas nicht stimmte. Die Tatsache, dass seine Erzieherin zu ihm nach Hause kommt, war ihm ungeheuer.
Ich habe einfach gesehen, es fühlt sich für ihn gerade nicht gut an. Also irgendwas ist da gerade merkwürdig. Er wirkte so ein bisschen unsicher, hat auch gar nichts einfach gesagt. Hat quasi nur den Blickkontakt zu mir gesucht. Ich habe ihm daraufhin gesagt, möchtest du zu mir kommen? Dann war auch direkt so ein Ja. Er kam dann direkt zu mir. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt einfach merkwürdig, weil was ist denn da los? Also warum fühlt sich das gerade für ihn so blöd an?
Was Marcel Nürnberger und auch Stefanie Gruß damals noch nicht wissen, unterschiedliche Familien machen zu diesem Zeitpunkt Beobachtungen, die sie besorgen. Ihre Kinder wollen nicht in die Kita gehen, nässen sich plötzlich wieder ein, wollen sich nicht wickeln lassen. Und auch bei Marcel Nürnbergers Sohn Max verschärft sich die Situation.
Das, was passiert ist in dieser Zeit, ist, dass er nachts sehr oft geweint hat, also dass er dann rüber wollte zu mir, auch nicht mehr alleine schlafen wollte. Was er immer erzählt hat, war, dass ein Flugzeug kommt und ihn abholt. Barbara hat gesagt, da kommt ein Flugzeug und dann ist er weg.
Im Herbst 2020 machen Gerüchte die Runde. Eltern bringen ihre Kinder nicht mehr in die Kita. Der Vorwurf, Kinder würden in der Kita Waldwichtel eingesperrt. Zwei Erzieherinnen arbeiten damals in der Kita. Barbara, die Leiterin, und Maike Riebold. Sie ist noch nicht lange in der Einrichtung und wirkt auf Stefanie Gruß vertrauenserweckend. Als sie Maike Riebold einmal alleine begegnet, spricht sie die Erzieherin direkt an.
Ich habe sie dann gefragt, was ist da los? Und sie war erst sehr am Rumdrucksen. Sie sagte, sie weiß nicht, was sie sagen darf. Und ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, ich möchte bitte wissen, ob mit meinem Sohn etwas war. Das ist alles, was ich jetzt wissen möchte. Und das musst du mir sagen. Und da hat sie nur gesagt, ja.
Sowohl Henry als auch Max gehen fortan nicht mehr in die Kita Waldwichtel. Mehrere Eltern erstatten Strafanzeige. Die Kita wird geschlossen und ist es bis heute. Die Leiterin wird wegen Freiheitsberaubung und Nötigung angeklagt. Kinder seien in den Flur oder die Garderobe geschickt worden und hätten diese teils stundenlang nicht verlassen dürfen. Weinenden Kindern sei Angst gemacht worden, unter anderem mit dem Satz, gleich kommt die Polizei, Mund zu. So wird die Staatsanwaltschaft später einige der Vorwürfe in ihrer Anklageschrift darstellen. Im August 2021, als Stefanie Gruß im Garten ihrer Eltern sitzt, ist sie entschlossen, vor Gericht dafür zu kämpfen, dass Barbara ein Berufsverbot bekommt. Sie findet, eine Erzieherin, die Kindern mit der Polizei droht, falls sie weinen, sie isoliert und mit Angst regiert, richtet erheblichen Schaden an und ist für den Beruf ungeeignet. Ob das Gericht das auch so sieht?
Ja, es wird definitiv emotional anstrengend, da zu sitzen, wahrscheinlich auch sie zu sehen. Es macht mir aber keine Angst. Also, nö, da möchte ich einfach Gerechtigkeit und da sind die einfach bei mir, glaube ich, an der falschen Adresse mit Angst. Ich möchte jetzt, dass was geschieht.
Ja, einen ganz schönen Montagmorgen auch von meiner Seite. Wunderbar, dass Sie da sind. Das ist ja alles andere als selbstverständlich in diesen Zeiten.
In Hermsdorf, einer Kleinstadt in Thüringen, steht Jörg Maywald im großen Saal des Stadthauses vor einer Bühne, läuft sie auf und ab, spricht in ein Mikrofon und blickt auf etwa 40 Erzieherinnen und Erzieher, die vor ihm an Gruppentischen sitzen und aufmerksam zuhören. Die Kita als sicherer Ort für Kinder, Schritt für Schritt auf dem Weg zu einem Schutzkonzept. Das ist der Titel des Workshops, den er hier heute gibt. Jörg Maywald ist Experte in Sachen Kinderrechte und Kinderschutz. Bis 2021 war er Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft. Schulungen wie hier in Hermsdorf gibt er in ganz Deutschland. Denn in deutschen Kitas ist längst nicht alles in Ordnung.
Insbesondere seelische Gewalt ist sehr häufig, kommt im Alltag immer wieder vor. Nicht bei allen Fachkräften, das muss man auch sagen. Es gibt auch eine große Zahl, überwiegende Zahl, die sehr gut, qualitativ gut mit Kindern arbeitet. Aber es gibt einen gehörigen Anteil von Fachkräften, denen das Bewusstsein für die Grenzen und die Rechte von Kindern fehlt. Ich will Ihnen eine Zahl nennen. Wir hatten eine Untersuchung, die sogenannte BIKA-Studie, bei der Fachhochschule in Potsdam im Auftrag des Bundesfamilienministeriums angesiedelt, die herausgefunden hat, dass in fast 25% der Mittagessensituationen nicht jedes Kind entscheiden kann, ob es etwas kosten möchte oder nicht.
Es sind scheinbar alltägliche Situationen, in denen, so Jörg Maywald, grenzüberschreitendes Verhalten durch Erzieherinnen und Erzieher seinen Anfang nimmt.
Du kriegst keinen Nachtisch, wenn du nicht vom Gemüse oder von was auch immer wenigstens ein bisschen gekostet hat. In den Familien ist das gang und gäbe in Deutschland, würde ich sogar sagen. In den meisten natürlich, nicht in allen. Aber wenn Sie in einem professionellen Verhältnis zu Kindern stehen, haben wir höhere Ansprüche, übrigens auch rechtlich höhere Ansprüche. Da geht es nicht allein um die Eingriffsschwelle Kindeswohlgefährdung wie bei den Eltern, sondern bereits im Falle einer Beeinträchtigung des Kindeswohls sind wir aufgefordert und sind natürlich auch die Fachkräfte, die Einrichtungen, die Aufsichtsbehörden aufgefordert zu handeln.
Aber bis Aufsichtsbehörden einschreiten, kann es dauern. Das liegt auch daran, dass, wie im Fall der Kita Waldwichtel, andere Erzieherinnen und Erzieher, aber auch Eltern lange zögern, weil sie sich unsicher sind in ihren Wahrnehmungen und nicht auf Verdacht die Behörden einschalten wollen. Was ist dem Zufall geschuldet? Was ist wirklich gegen das Kind gerichtet? Als typisches Fehlverhalten führt Jörg Maywald zum Beispiel die Beschämung oder Entwürdigung des Kindes an. Aber auch die Frage, wie viel Nähe zum Kind noch in Ordnung ist, um es beispielsweise zu trösten. Oder auch das ständige Vergleichen mit anderen Kindern.
Wir haben seit 22 Jahren ein Recht jedes Kindes auf gewaltfreie Erziehung, so steht es in § 1631 Absatz 2 BGB. Und der zweite Satz lautet, den muss jede Fachkraft selbstverständlich kennen. Es heißt dort, dass nicht nur körperliche Bestrafungen, sondern auch seelische Verletzungen und andere entwürdigende Behandlungen unzulässig sind.
Eltern sollten es ernst nehmen, wenn ihre Kinder sich plötzlich zurückziehen, stiller werden. Aber auch im umgekehrten Fall, wenn die Kinder also im Alltag plötzlich sehr impulsiv reagieren. Bauchweh, Kopfschmerzen, die nicht erklärbar sind. All das können Zeichen sein, dass etwas nicht stimmt. Beim Erstgespräch in der neuen Kita sei es wichtig, gezielt zu fragen, wie das Schutzkonzept der Einrichtung aussieht und ob dieses auch angewandt wird. Außerdem sei es sinnvoll, meint Jörg Maywald, zu wissen, welche Erzieherinnen und Erzieher bei Sorgen, Beobachtungen und auch Beschwerden durch die Eltern angesprochen werden könnten. Ob in einer Kita gute oder schlechte Arbeit geleistet wird, hängt auch von den persönlichen Lebenserfahrungen des Personals ab und davon, welche Fortbildungen angeboten werden. Bei der Kita Waldwichtel in Hagen kommt außerdem noch ein weiterer Aspekt hinzu, glaubt Jörg Maywald.
Tatsächlich gibt es auch gewisse besondere Risiken bei Eltern-Kind-Initiativen, also sehr kleinen Einrichtungen, weil dort besonders groß das Risiko ist, dass ein System entsteht nach dem Motto, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Dass dadurch eine Art Schweigespirale entstehen kann, zeigt sich in fataler Weise im Fall der Kita Waldwichtel in Hagen. Als im Herbst 2020 die Vorwürfe gegenüber Barbara bekannt werden, traut Giuseppa Siegwart ihren Augen und Ohren nicht. Denn sie hat bereits 16 Jahre zuvor Erfahrungen mit der Kita-Erzieherin gemacht. Ihre beiden Söhne waren damals in ihrer Obhut.
Immer wenn ich irgendwas angesprochen habe, wenn die Kinder zu Hause was erzählten, habe ich natürlich abgewogen und habe mir gedacht, naja, gut, wenn es heißt, die Barbara hat mich am Arm gezogen. Ja gut, es gibt manchmal Situationen, ja, wo man sagt, komm, jetzt müsst ihr schneller oder ne, dann, das ist so eine Interpretationssache. Ja, da gehen sie nicht sofort hin und sagen, was hast du mein Kind am Arm gezogen? Ja, dann wollte ich auch wissen, wie ist das denn passiert oder wobei? Und dann habe ich schon abgewogen. Aber dann waren so andere Dinge, die musste ich ansprechen. Das ging nicht anders.
Sie habe damals zunächst versucht, die Situation zu entspannen. Ihre Kinder hin und wieder zu Hause zu lassen, das Gespräch zu suchen, in der Hoffnung, dass die Lage für ihre Söhne in der Kita sich bessern würde. Gebracht hätten ihre Bemühungen jedoch nichts.
Und dann waren sie wieder da und dann hieß es ja, ach, die Spione sind wieder da, so sind sie begrüßt worden. Und daraufhin habe ich aber beim Jugendamt angerufen und habe den Leiter gesprochen und hat er gesagt, nein, die Kita schon wieder.
In der Folgezeit schildert Giuseppa Siegwart dem Jugendamt mehrfach, dass ihre Söhne Angst hätten, in die Kita zu gehen.
Der Kontakt ging weiter, dass ich immer wieder gesagt habe, ich habe die Kinder jetzt seit unserem letzten Telefonat zweimal hingebracht, es ist da nicht auszuhalten, die Kinder werden schlecht behandelt.
Am 7. Mai 2004 schließlich schreibt Giuseppa Siegwart einen Brief an das Jugendamt der Stadt Hagen und listet detailliert alle Vorkommnisse auf. Es geht um körperliche und emotionale Gewalt, um Vernachlässigung. Die Liste der Vorwürfe ist lang, insgesamt 3 Seiten. Es gab mehrere Telefonate mit dem Jugendamt. Eine Antwort auf ihren Brief habe sie jedoch nicht erhalten.
Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, ich habe nur ein anderes Leben, es musste ja alles weitergehen.
Giuseppa Siegwart gibt irgendwann entnervt auf und meldet ihre Söhne von der Kita ab. 16 Jahre später, als sie von den Vorwürfen gegenüber der Kita-Leiterin Barbara hört, beschließt sie, ihre Geschichte der Lokalpresse zu erzählen, um die Glaubwürdigkeit der anderen Eltern zu unterstreichen. Die Pressestelle der Stadt Hagen teilte auf mehrfache Interviewanfrage mit, dass das städtische Jugendamt nicht zuständig sei. Die Kita falle in den Zuständigkeitsbereich des Landesjugendamtes. Beim zuständigen Landesjugendamt teilt man mit, dass man, nachdem 2020 die Vorwürfe öffentlich wurden, sofort reagiert und die Leiterin der Kita freigestellt habe. Im Archiv findet das Landesjugendamt keine Dokumente, die darauf hindeuten, dass es im Jahr 2004 bereits einen Kontakt mit dem Jugendamt der Stadt Hagen in der Sache gegeben hat. Es scheint, als habe niemand die Vorwürfe von Giuseppa Siegwart jemals weiterverfolgt. Für Jörg Maywald ist das völlig unverständlich.
Natürlich hätten sie es können. Sie hätten es nicht müssen, aber sie hätten es können. Und ich würde auch annehmen, dass hier eher ein mangelndes Bewusstsein für mögliche Missstände eine Rolle spielt. Und wir übrigens glücklicherweise inzwischen da auch eine gesetzliche Veränderung haben, jetzt auch seit letzten Juni, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz nach dem Paragraph 45, und zwar Absatz 3, ist es jetzt eine Verpflichtung, dass die Aufsichtsbehörde oder die zuständige Behörde, heißt es im Gesetz, also das Landesjugendamt und das örtliche Jugendamt, sich wechselseitig informieren.
Ich fühle erst nicht aufgeräumt, es ist ein Kinderpark.
Das ist völlig okay.
Im Frühjahr 2022 schließlich, 18 Jahre nach den ersten Anschuldigungen, kommt es zum Prozess gegen die Erzieherin und spätere Kita-Leiterin Barbara. Heftige Stürme fegen über Deutschland hinweg, als Stefanie Gruß sich zu ihrem Wagen durchkämpft, den Beifahrersitz freiräumt und sich hinter das Steuer setzt. In diesen Wochen fällt es ihr schwer, ihren Sohn Henry morgens in seiner neuen Kita abzugeben. Sie merkt, dass man sich dort gut um ihn kümmert. Doch der Vertrauensverlust ist groß.
Ich habe heute Morgen vor der Arbeit, also wirklich morgens, fange ich auch an zu weinen einfach, weil es mir so schwer fällt, dieser Gedanke, dass mein Kind jetzt gleich in andere Hände gegeben wird und ich einfach nicht weiß, was da den ganzen Tag passiert.
Auch Henry geht es in dieser Zeit wieder schlechter. In dem Gutachten einer Psychologin, das zu seiner Verfassung und in Vorbereitung auf den Prozess angefertigt wird, heißt es unter anderem: Die traumatischen Erfahrungen in der Kita treffen Henry in einer Zeit besonderer Vulnerabilität, da ihm aufgrund seines Alters noch keine effektiven Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung standen.
Wir hatten ja einmal jetzt letztes Jahr die Phase, wo er auch schlimme Albträume hatte und so, wo ich total überrascht von war, weil für mich war das wie abgeschlossen. Ich dachte, okay, er redet da nicht mehr drüber. Das ist verarbeitet, wo er aber dann im Schlaf anfing und weinte und auch wirklich Namen nannte. Dann war wieder Ruhe eine Zeit lang und jetzt war es vor einer Woche sogar, also ganz aktuell noch, dass wir in der Nähe der alten Kita rumgefahren sind und plötzlich saß er hinten im Auto und fing an zu erzählen und sagte, Barbara hat böse Sachen gemacht.
Der Prozess gegen Barbara beginnt am 3. Februar 2022 am Amtsgericht Hagen. Eine große weiße Tür führt in den Sitzungssaal 247. Barbara betritt den Gerichtssaal mit leicht gebeugtem Oberkörper. Ihre Haare stecken unter einer Wollmütze. Ihr Gesicht versteckt sie hinter einer Dokumentenmappe, auf der ein Foto einer Schildkröte abgebildet ist. Als der Richter die Verhandlung eröffnet, macht sie eine Aussage. Ihre Stimme zittert, manchmal kommen ihr die Tränen. Sie bestreitet alle Vorwürfe. Keiner der Anklagepunkte treffe zu. Sie sei unschuldig. 5 Verhandlungstage hat das Gericht für den Prozess angesetzt. An diesem ersten Tag steht neben Barbara noch eine andere Frau im Fokus. Maike Riebold, die zweite Erzieherin in der Kita Waldwichtel. Sie steht im großen Flur vor der Tür des Verhandlungssaals, angelehnt an einen Tisch, die Arme vor sich verschränkt und wartet darauf, ihre Aussage machen zu dürfen. An diesem Morgen wirkt sie nicht unsicher, nicht nervös. Sie hat einen klaren Blick und es scheint, als warte sie nur darauf, endlich Tacheles reden zu dürfen. 2019 fing sie an, in der Kita Waldwichtel zu arbeiten. Sie kann sich noch gut daran erinnern, warum ihr die Stelle gefiel.
sind viele Dinge, die mir als Erzieherin wichtig waren auf der Arbeitsstelle, waren da erfüllt. Es waren wunderschöne Räumlichkeiten, es war sehr viel Platz, es war ja nur eine Gruppe. Wir hatten für diese eine Gruppe 5 Räume zum Spielen zur Verfügung, unter anderem einen Bewegungsraum, ein schön gestaltetes Außengelände, ein Naturhügel, auf dem mit Kindern Blumen gepflanzt wurden oder Gemüse gepflanzt wurden und eben direkt anliegend der Wald.
Maike Riebolds zunächst gutes Gefühl hält nicht lange an. Sie erinnert sich an die erste Begebenheit, die sie stutzig machte. Barbara habe damals ein Kind in den Flur geschickt, wo es alleine bleiben sollte.
Das war mit einem kleinen Jungen, der schon längere Zeit in der Kita war. Sie hat das da begründet, der Junge sei sehr verhaltensauffällig, sei sehr schwierig gewesen in der Eingewöhnungsphase. Also der war schon 2 Jahre da, als ich kam und hatte immer noch Probleme, in die Kita zu kommen.
Abgeschlossen habe Barbara die Türen nie. Das wird auch vor Gericht festgestellt.
Aber durch ihre aggressive und extrem autoritäre Art hat sie den Kindern klargemacht, hier ist kein Rauskommen. Ja, sie hat auch den Jungen mehrfach, wenn er versucht hat, aus einem kleinen Flur rauszukommen, wieder zurückgedrängt und mehrfach auf einen Stuhl gesetzt und gesagt, da bleibst du jetzt sitzen. Und es gab für ihn kein Entkommen.
Mehrmals, so erzählt es Maike Riebold, habe sie das Gespräch zu Barbara gesucht.
Sie hat das immer begründet mit dem Defizit des Kindes. Das Kind ist schuld und lässt ihr keine andere Möglichkeit.
Bei einem anderen Kind, einem Mädchen, sei es ähnlich gewesen. Mehrere Stunden habe diese in der Garderobe verbringen müssen und nicht rauskommen dürfen.
Die wurde sofort, als sie von den Eltern gebracht worden war, direkt im ersten Raum auf den Boden gezwungen und gezwungen, dort sitzen zu bleiben. Und ihr wurde auch gedroht. Sie hat sie angeschrien, angebrüllt und gesagt, du bleibst da sitzen und du kommst da nicht weg.
Maike Riebold wendet sich an eine Fachberatungsstelle. Dort rät man ihr, Beweise zu sammeln, um ihre Vorwürfe gegen Barbara zu erhärten und zu dokumentieren. Außerdem habe sie immer wieder das Gespräch mit Barbara gesucht, doch das habe nichts gebracht.
Sie ist die Leitung, sie ist die Chefin und wenn ich was dagegen habe, kann ich mir eine andere Kita suchen.
Barbara sitzt zu diesem Zeitpunkt auch im Jugendhilfeausschuss der Stadt und lässt immer wieder durchblicken, dass sie gute Kontakte in die Kommunalpolitik hat, so erzählt es Maike Riebold.
Und ich wusste genau, wenn ich jetzt gehe, ohne irgendwas zu machen, dann wird sie weiter die Kinder quälen. Das war echt schlimm.
Sie beginnt, die Ereignisse in der Kita aufzuschreiben. Immer wieder tippt sie Vorkommnisse während der Arbeit in ihr Handy ein, schickt die Schilderungen in einem Chat an ihren Lebensgefährten.
So.
Ihre Beobachtungen überträgt Maike Riebold in eine kleine Kladde, die sie angelegt hat.
Sie lässt ihn weinend mit Jacke und Schuhe an in Garderobe sitzen, alle anderen Kinder frühstücken. Meine Kollegin zu mir, geh nicht zu dem Blag, lass die sitzen, ich habe jetzt Methode gefunden, fass die Scheiße nicht an, lass die sitzen und weinen.
Maike Riebold beschreibt bizarre Situationen. So habe Barbara manchmal laut Musik aufgedreht, um Kinderschreie zu übertönen. Oder Bilder und Videos angefertigt, auf denen die Kinder möglichst glücklich aussehen sollten, um diese später den Eltern zu schicken. Doch hätte sie selbst nicht viel früher eingreifen müssen, anstatt Beweise zu sammeln? Jörg Maywald hat hierzu eine klare Meinung.
Ein Beweis zu erheben ist Aufgabe von Ermittlungsbehörden und nicht von Fachkräften. Von daher würde ich schon sagen, dass sie eine Verpflichtung hat, das Kind hier vor Leid zu bewahren und nicht über eine längere Zeit dem einfach zuzusehen.
Aber Maike Riebold will sicher gehen. Sie hat schon einmal Strafanzeige gegen 2 Erzieherinnen gestellt. Das damalige Ermittlungsverfahren wegen Misshandlung Schutzbefohlener wurde eingestellt. Genau deshalb wollte sie dieses Mal über einen längeren Zeitraum Beweise sammeln. Vor Gericht zeigen ihre Vorwürfe, die Chatverläufe und sogar das Foto eines Mädchens, das in der Garderobe isoliert auf dem Boden eingeschlafen ist, Wirkung. Der Richter beendet den Verhandlungstag vorzeitig. Und wenige Tage später kommt die Sprachnachricht.
Es gibt Neuigkeiten. Der Richter hat gerade angerufen. Sie hat gestanden. Also ich weiß natürlich, dass das garantiert auch eine Taktik ist. Ich glaube, das ist wegen der neuen Beweise von gestern so passiert, damit die anderen Fälle nicht noch weiter verfolgt werden.
Morgen.
Das Teilgeständnis von Barbara führt aber nicht zum Berufsverbot. Sie wird in insgesamt 9 der 19 Anklagepunkte wegen Freiheitsberaubung und Nötigung schuldig gesprochen. Die anderen Fälle werden eingestellt. Der Richter wird bei der Urteilsverkündung sagen, dass nicht alles, was verboten ist, auch strafbar sei. Das Verfahren sei nicht leicht gewesen. Hätte man die Vorwürfe bis zum Ende verhandelt, hätte man unter Umständen betroffene Kinder anhören müssen. Barbara wird zu insgesamt 3.600 Euro Geldstrafe verurteilt. Als vorbestraft gilt sie dadurch nicht. Ein Job als Erzieherin kann sie jederzeit wieder aufnehmen.
Ja, Sie haben's ja mitbekommen. Auf den Tag ist jetzt 40 Euro.
Während die Erzieherin Maike Riebold nach der Urteilsverkündung Interviews gibt und ihre Enttäuschung öffentlich macht, verlässt Barbara zügig das Gerichtsgebäude, gefolgt von einem Mann mit schwarzen, leicht gegelten Haaren, Hemd und Jackett, der gerade noch eine schwarze Robe trug. Es ist Dominik Weiß, ihr Strafverteidiger. Er hat sich mit seiner Mandantin darauf geeinigt, dass er öffentlich Stellung zu den Vorwürfen nimmt.
Ich bin eben der Meinung, dass das, was hier passiert ist, ohne zynisch wirken zu wollen. Naja, also es sind Kinder in einer Kita und unterstellen wir jetzt mal, das ist so passiert, wie es passiert ist. Dann sind Kinder in einer Kita, die dürfen gewisse Räume nicht verlassen. Ja, die dürfen vielleicht auch manchmal einen Stuhl nicht verlassen. Das sind Erziehungsmethoden, wie man sie im Fernsehen jederzeit bei der Supernanny gesehen hat, wenn sich jemand auf die stille Treppe setzen musste oder sowas. Ja. Und das sind Dinge, die jetzt hier angeklagt werden. Es wird angeklagt, dass jemand gesagt haben soll, wenn du nicht aufhörst zu schreien, dann kommt die Polizei. Also das ist für mich nichts, womit sich der Rechtsstaat mit seiner schärfsten Waffe, mit seinem schärfsten Schwert, nämlich dem Strafrecht, beschäftigen muss.
Seine Mandantin habe ein prozesstaktisches Geständnis abgelegt, damit die Sache endlich ein Ende finde, sagt Dominik Weiß.
Sie bestreitet ja, dass die Vorwürfe, so wie sie erhoben wurden, stimmen. Was darüber hinaus geht, weiß ich nicht, weil ich mit ihr darüber nicht gesprochen habe. Also Sie müssen ja sehen, ich habe ja eine gewisse Funktion und die Dinge, die links und rechts davon liegen, ob meine Mandantin jetzt der Meinung ist, dass sie vielleicht moralisch irgendwas falsch gemacht hat oder nicht, das habe ich sie gar nicht gefragt, weil mich das nicht interessiert.
Die betroffenen Eltern wie Stefanie Gruß und Marcel Nürnberger sind fassungslos. Sie finden, dass das Vergehen an ihren Kindern bagatellisiert wird. Einige Wochen sind seit der Urteilsverkündung vergangen. Gemeinsam sitzen sie am Esstisch im Wohnzimmer von Stefanie Gruß. Henry und Max touren mal auf ihren Eltern rum oder spielen im Nebenzimmer.
Ich glaube, primär war ich erstmal wütend. Und ich verstehe es halt nach wie vor nicht, wie das so sein kann. Das war auch so die Rückmeldung eigentlich von allen Leuten, die es so mitverfolgt haben.
Der Fall der Kita Waldwichtel in Hagen zeigt, wie schwierig es ist, grenzüberschreitendes Verhalten in Kitas nachzuweisen und gerichtlich dingfest zu machen. Noch dazu, wenn es um psychische Gewalt geht.
Das finde ich tatsächlich so super krass, dass dieser physische, psychische Missbrauch überhaupt gar keinen Stellenwert hat im Rechtssystem. Und dass das so eine Grauzone ist, wo so viel Raum ist für Wenn und Aber. Das finde ich so erschreckend.
Sie werden mit dem Urteil leben müssen. Verstehen wollen sie es nicht.
Ganz ehrlich, ich möchte die gar nicht im Gefängnis sehen. Das ist mir egal, ob die im Gefängnis ist oder wo sie gerade ist. Möchte ich gar nicht. Also das gibt mir auch keine persönliche Genugtuung in dem Moment. Ich möchte, dass die nicht mehr mit Kindern arbeitet.
Marius Elfering über die schwierige Kontrolle von Kindertagesstätten am Beispiel eines Falles aus Nordrhein-Westfalen. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die Frage, wie anstrengend es eigentlich ist, sich immer in Szene setzen zu müssen. Es geht um die Arbeit von Influencern. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.